Wir wollen also jetzt in einem zweiten Anlauf ein bisschen mehr über die Einzelheiten sagen. Also ich wiederhole, wir haben gesehen, Abraham und Lot bilden in unserer Geschichte das Innere und das Äußere, das Umhüllende vor, wie ihre Namen andeuten. Also Abraham, abgeleitet vom hebräischen Wort für sich aufschwingen, eben zu Gott, und Lot, Hülle oder Umhüllung. Und eben dies ist die Funktion des Äußeren. Das ist sozusagen ja das Gefäß für das Innere. Es ist uns schon klar geworden, dass die Kämpfe, von denen in unserem Text die Rede ist, innere Kämpfe, also Versuchungen vorbilden, durch die wir alle im Zuge unserer Wiedergeburt oder Menschwerdung hindurchgehen müssen. Ja, die auch der Herr im Zuge seiner Verherrlichung auf sich genommen hat. Im himmlischen oder innersten Sinn spricht unser Text daher sogar von dieser Verherrlichung des Herrn. Aber wir sind uns auch klar darüber, dass unsere Menschwerdung eigentlich nur ein Abbild der Kämpfe des Herrn gegen die höllischen Mächte ist. Auch wir haben es damit zu tun. Was er im Großen getan hat, sollen wir unter seiner Führung und Anleitung im Kleinen nachahmen. Daher gibt es diese berühmte Nachfolge Christi von Thomas a Kempis, Imitatio Christi. Das war früher ein stehender Ausdruck, nicht? Imitieren des Herrn, ihm nachfolgen. So zu tun, wie er getan hat. Alles, was er von uns als seinen Jüngern verlangt, ist ja nichts anderes, als unser Kreuz auf sich zu nehmen. Denken wir in diesem Zusammenhang an Jesu Gleichnisse. Da heißt es also in dem Zusammenhang in Lukas 14, niemand könne dem Herrn nachfolgen, der nicht bereit sei, Vater, Mutter, Weib und Kinder, ja sogar sein eigenes Leben zu hassen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Wir sehen bei dieser Gelegenheit deutlich, dass das nicht wörtlich aufzufassen ist. Es stünde ja in völligem Widerspruch zu allem, was er gesagt hat, nämlich nicht zuletzt auch im Gebot, man solle Vater und Mutter ehren. Jesus meint im inneren Sinn all das in uns, was mit unserer angestammten und anerzogenen Natur zusammenhängt. Alle die Bindungen, die sich durch familiäre Bande darstellen in der Bibel. Der Mensch soll es vergeistigen, indem er es in den Dienst des Geistigen und Göttlichen stellt. Das ist letztlich dasselbe wie die Aufforderung Gottes an Abraham, er solle aus seiner Heimat ziehen in das Land, das er ihm zeigen werde. Auch der Herr Jesus Christus hat ja alle seine natürlichen Bindungen, die er durch seine leibliche Mutter angenommen hatte, überwunden. Er hat dieses angenommene Menschliche, wie Swedenborg sagt, ausgezogen und durch ein göttlich-menschliches ersetzt. Immer, wenn etwas vom Anererbten wirklich überwunden, wirklich abgelegt ist, setzt sich an dessen Stelle etwas von Gott im Menschen fest und wird dann sein Eigen. Wir sollen das niedere Eigene, das egoistische Eigene aufgeben und empfangen dann, wie Swedenborg sagt, ein himmlisches Eigenes. Und das ist so beschaffen, dass wir von innen her durchdrungen sind von dem Gefühl, dass wir nichts von uns haben. Es wurde ja heute schon gesagt, das Wort Jesu, ohne mich könnt ihr nichts tun. Dass das uns zum innersten Bewusstsein wird und dabei haben wir nicht das Gefühl, Sklaven zu sein, sondern im Gegenteil, dann sind wir erst eigentlich Herren oder besser gesagt Gotteskinder, also die einen König zum Vater haben, nicht? Das ist doch damit gemeint. Interessant ist ja, dass im Griechischen das Himmelreich oder Gottesreich, also Basileia tou theou genannt wird, das ist das Königreich Gottes, das vergessen wir oft. Gott ist unser König. Und wenn wir also Kinder, so in diesem Sinne Kinder werden, dass wir uns bewusst sind, wir haben alles von unserem Vater. Er gibt es uns und er gibt es uns ständig und alles, was wir brauchen. Wir brauchen uns nicht zu sorgen. Es ist, wenn wir es wirklich anwenden wollen, dann ist es einfach da. Unsere Situation ist doch so oft die, dass wir Angst haben, wir könnten uns verausgaben, wenn jemand was von uns fordert. Das ist ein häufiger Grund. Nein, das kann ich nicht. In Wirklichkeit ist es so, wenn wir uns ruhig ausgeben, dann kommen wir wieder Neues. Das ist das Geheimnis des Lebens eigentlich. Also der Mensch soll alles, was er bekommen hat von seinen Eltern, von der Vererbung her, in langer Linie zurück über den Großeltern, Urgroßeltern und so weiter, soll er in einem gewissen Sinne loslassen lernen und soll es aber nicht einfach wegtun, sondern er soll das vergeistigen. Es gibt Familiengeschichten. Ich habe das mal mit dem berühmten Zürcher Tiefenpsychologen Sondi erlebt. Der hat eine, das ist so einer der großen Väter der Tiefenpsychologie neben Jung und Freud und Adler. Und der hat Hunderte, Tausende von Stammbäumen untersucht und festgestellt, dass eigentlich das immer irgendwie in einem ähnlichen Bereich bleibt, bei allen Vorfahren und Nachfahren. Also ich kann das nicht im Einzelnen aufführen, aber zum Beispiel stamme ich aus einer sehr alten schlesischen Pfarrersfamilie. Nicht? Und ich hätte gelacht und jemand einfach veralbert, wenn mir jemand im Alter von 19 Jahren gesagt hätte, ich würde mal Pfarrer werden. Ich habe gesagt, du spinnst ja. Also das Letzte, an was ich denke. Aber das Leben hat mich so geführt, dass ich Pfarrer wurde. Bei meinem Vater war es schon ganz ähnlich. Der hatte das Studium aufgegeben als junger Mensch, weil er fürchtete, seinen Glauben zu verlieren. Das war das Zeitalter der liberalen Theologie. Und er wurde später, er wurde als Studienrat vorzeitig pensioniert und studierte noch Theologie und wurde im Alter von 58 Jahren evangelischer Pfarrer. Das war im Rahmen unserer Familiengeschichte. Und meine beiden Brüder sind Psychologen, das ist ein ganz verwandter Beruf. Und wir sind auch verantwortlich. Der Sondi hat nun mit Swedenborg nicht direkt zu tun, aber es passt sehr schön hinein. Sondi sagt, wir sind verantwortlich, das Familienerbe, das, was sozusagen in dieser Familie angelegt ist, dass wir das vergeistigen, verbessern, mit gewissen Schwierigkeiten, die sozusagen Familienübel sind, fertig zu werden. Ja? Ich kann nicht einfach sagen, was mein Großvater getan hat, dafür kann ich nichts. Natürlich kann ich nichts dafür. Aber das ist nämlich auch in mir und ich soll es in mir überwinden lernen und es vergeistigen. Also nur um über die persönliche Wiedergeburt einmal ein klein bisschen hinauszublicken. Ja. Nun ja, wir sollen also anstelle des natürlichen Eigenen ein himmlisches Eigenes vom Herrn bekommen. Und das geschieht eben dadurch, dass wir diesen Kampf auf uns nehmen. Wir müssen eigentlich nur unser Seelenterritorium, das Land, die Erde in uns, Gott zur Verfügung stellen, dass er den Kampf führt. Aber wir legen uns immer quer. Wir wollen nicht. Wir wollen unser eigenes Leben führen und wollen es nicht, dass Gott gleichsam interveniert und dass wir Sachen tun, die wir von uns aus nicht tun würden. Aber wir wissen, Gott möchte das von uns. Und das ist das, dass wir einfach sagen, ja gut, Gott, ich will es zwar nicht und es widerstrebt mir, weil ich so vieles in mir habe, was dem dagegen ist, aber du willst das und so tu es doch in mir. Und ja, dann wird Gott unser wahrer Vater. Das heißt, er ist es nicht mehr nur an sich, weil ja Gott alle Wesen, somit auch mich, erschaffen hat, sondern jetzt erkennen wir es in unserem tiefsten Innern, dass er wirklich unser Vater ist. Vielleicht sagt man das, unser himmlischer Vater, aber wie ist das wirklich? Haben wir wirklich ihn als unseren Vater angenommen, von dem wir alles haben? Und wir sind Luther auf dem Sterbebett gesagt, wir sind Bettler, das ist wahr. Einer der schönsten Aussprüche, die ich kenne, ein Bekenntnis. Ich habe nichts von mir. Ich muss alles mir erbitten von meinem Vater. Nun, ich habe das hier zusammengefasst. In Himmlische Geheimnisse 16,61 mit den Versuchungen verhalte es sich folgendermaßen. Der Mensch meint zunächst, er kämpfe aus sich. Er hat das Gefühl, er brauche seine eigene Kraft und Erkenntnis. Natürlich weiß er, wenn er in der christlichen Kirche und namentlich wenn er in der neuen Kirche aufgewachsen ist, unterzogen worden ist, wo das besonders betont wird, dass es in Wirklichkeit Gottes Kraft ist, die dadurch ihn wirkt. Aber er weiß es einstweilen nur mit dem Kopf. Ganz etwas anderes ist es, das im Innersten zu spüren. Und hier handelt es sich um die gleiche Erscheinung, von der wir schon sprachen. In dem Augenblick, wo der Mensch in seinem Innersten erfährt, nicht weiß, sondern erfährt, dass Gott sein Vater ist, Wenn wir nun erkennen wollen, welcher Abschnitt dieser lang anhaltenden Kämpfe der Menschwerdung hier dargestellt wird, so müssen wir zunächst an das Verhältnis zwischen Abram und Lot denken. Im vorhergehenden Kapitel 13 war von der Trennung die Rede gewesen. Inneres und Äußeres können, so sehr sie auch letztlich füreinander bestimmt sind, am Beginn der Wiedergeburt oder Menschwerdung nicht beisammen sein. Das Land, also die Seele, die wie das Land Kanaan einst ganz von den gottgegebenen Kräften eingenommen werden soll, erträgt es einstweilen noch nicht. So kommt es zur klaren, die Hirten streiten sich. Hirten haben mit den Neigungen zu tun, nicht wahr? Die Schafe und Rinder und Kleinvieh und so weiter sind ja Neigungen in uns. Und die Hirten, das sind die Kräfte in uns, die darüber eigentlich wachen sollen. Aber die kriegen Streit miteinander, nicht wahr? Weil das Land war einfach noch zu klein für sie. Das gehörte ihnen ja auch noch nicht. Sie waren ja noch Fremdlinge im Land. Und das ist der Zustand des Beginns der Wiedergeburt, beziehungsweise der Verherrlichung des Herrn. Also es kommt zu einer klaren Scheidung, die Abraham vorschlägt. Er ist ja der Weisere, er ist der, der das Innere darstellt. Abraham bleibt auf dem Gebirg, das bietet zwar nur kärgliche Nahrung, aber dafür ein freies, ungebundenes Leben. Abraham ist offensichtlich schon damals ein weitgehend freier Mensch. Er ist sein eigener König gewissermaßen. Die Amoriter, bei denen er sich aufhält, sind ihm wohlgesinnt. Sie stehen ihm sogar im Kampf um die Befreiung Lots bei, von dem unser Text handelt. Lot hingegen, der sich die fruchtbare Ebene rund um Sodom und Gomorra gewählt hat, gerät in eine gefährliche Abhängigkeit, die recht genau den Zustand vorbildet, in den wir durch unser äußerlich sinnliches Wesen in der Welt geraten können und in dem wir uns tatsächlich befinden, wenn die Menschwerdung in uns beginnt. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Wir lesen in den himmlischen Geheimnissen, die Verherrlichung und der damit zusammenhängende Kampf habe beim Herrn bereits im Knabenalter angefangen. Bei uns jedoch beginne die Wiedergeburt erst im reiferen Alter, das heißt unterschiedlich, möglicherweise schon am Ende der Jugend, möglicherweise im ersten und zweiten Mannes- oder Frauenalter. Aber es kann auch noch viel später damit seinen Anfang nehmen. Doch je früher die Entwicklung beginnt, desto besser für den Menschen, denn desto weiter kommt er voraussichtlich. Lot wird also durch seine Abhängigkeit von Sodom in jene Kämpfe mit hineingezogen, die sich zwischen den vier Königen aus Mesopotamien und den angrenzenden Gebieten und den fünf aufsässigen kanaanäischen Kleinkönigen abspielen. 12 Jahre hatten diese dem Kedarlaomer gedient. Der war König von Elam, also aus dem Zweistromland. Im 13. empörten sie sich und im 14. wurden sie dafür gezüchtigt. Das könnten wir als eine völlig unwichtige Episode in der Geschichte des Mittleren Orients des 19. oder 20. Jahrhunderts vor Christus betrachten und vergessen, wäre nicht Lot und damit auch Abraham darein verwickelt gewesen. Also ihretwegen, wegen dieser Bedeutung Lots und Abrahams, hat diese geschichtliche Episode einen recht bedeutsamen Platz im Buch der Genesis. Wie bedeutsam dieser Platz ist, wird uns schlagartig klar, wenn wir an das Ende der Erzählung denken, wo nach Abrahams Sieg über Kedarlaomer berichtet wird, Melchisedek, der geheimnisvolle Priesterkönig von Salem, dem späteren Jerusalem, sei in das Königstal nördlich der Stadt hinausgegangen, also nördlich von Jerusalem. Und dahin kam ja Abraham, weil da ist ja auch Ai, wo er gelebt hat, und Bethel. Und dort begegnen sie einander. Und er bringt dem Abraham Brot und Wein. Wer denkt hier nicht unmittelbar an das Abendmahl auch? Abraham aber gibt ihm von seiner Beute den Zehnten. Er erkennt ihn also gewissermaßen an als den Vertreter des höchsten Gottes. Bedarf keiner großen Fantasie und keines großen Wissens, die Bedeutung dieser Szene zumindest zu ahnen. Melchisedek wird ja ausdrücklich als ein Priester des höchsten Gottes bezeichnet. Und es fällt nicht schwer, die Parallele zwischen Brot und Wein und dem heiligen Abendmahl zu sehen. Offenbar tut Melchisedek es im Auftrag des höchsten Gottes, dessen Priester er ist. Im Hebräerbrief des Neuen Testaments wird denn auch in Kapitel 7 der Vergleich zwischen ihm und Christus gezogen. Christus wird als unser hoher Priester nach der Weise des Melchisedek bezeichnet. Hier haben wir also ganz eine deutliche Parallele. Das ist auch Melchisedek, nicht nur irgendeine Kraft in uns darstellt, sondern auch im Herrn. Nicht? Auch er, Melchisedek, bildet etwas im Herrn vor, so wie das Abraham tut. Doch zurück zum Text. So viel ist klar. Lot als das Äußere, gemeint als Hülle oder Sinnliches für das Innere, wird im Stadium der Wiedergeburt in heftige Auseinandersetzungen hineingezogen. Um was handelt es sich dabei? Nun, wir lesen in den himmlischen Geheimnissen nur, die vier mesopotamischen Könige stellten das scheinbar Gute und Wahre beim äußeren Menschen dar. Die fünf kananäischen Könige, die gegen sie rebellierten, stellten dar die Begierden des Bösen und die Beredungen des Falschen beim äußeren Menschen. Das passt also zu Lot, der ja sich bei ihnen angesiedelt hat. Lot ist das Äußere, die Hülle, der Natürliche, das Sinnliche des natürlichen Menschen, also das Alleräußerste eigentlich, von dem her der natürliche Mensch in dieser Welt lebt. Nicht wahr? Was wären wir ohne unsere Sinne und die Eindrücke, die von daher ständig auf uns treffen. Und Könige um Kedalaomer stellen dar scheinbar Gutes und Wahres beim äußeren Menschen. Damit meint er, das Wort Scheinbarkeit ist ja bei Swedenborg ganz wichtig, sogar die Engel des obersten Himmels haben nur Scheinbarkeiten des Wahren, also Anpassungen an ihr Auffassungsvermögen. Das ist zwar quasi unendlich größer als unseres, aber es ist immer noch nicht die Wahrheit, die sie verstehen. Nur einer ist die Wahrheit, der Herr Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das kann kein Mensch und kein Engel von sich sagen, sondern er ist die Sonne der Gerechtigkeit, die Sonne, von der Gutes und Wahres, Liebe und Weisheit ausstrahlt, die einzige Quelle des Wahren, die es überhaupt gibt. Und das ist alles der Bereich noch der alten Kirche, in der also das alte Wort noch vorhanden ist und Grundkenntnisse da sind, von den, wie es sich verhält zwischen Gott und Mensch. Offensichtlich ist, dass die mesopotamischen Könige zumindest scheinbar im Recht sind, während die fünf Kanaanäischen, die ja dann auch elend aufs Haupt geschlagen werden als Widerliche, bloß auf ihren eigenen Vorteil bedachte Aufrührer dargestellt werden.